ja wirklich ein unglaubliches Universum, was da drinnen sich abspielt. Und das war dann wahrscheinlich auch nochmal der Grund, warum ich gesagt habe, da kann ich so lange ich will reinschauen, ohne dass mir die Luft ausgeht, und habe wirklich Zeit, das zu genießen.
Der kleine Ozean im Wohnzimmer oder der große übers Funkgerät.
Ja, mehr ist eigentlich nonplusultra. Das ist, wenn ich nicht da so eine sesshafte Frau hätte, wäre ich überhaupt am Meer geblieben.
Österreichs Meeresaficionados und ihre Hobbys. Eine Sendung von Antonia Löffler.
Das hat sich so ergeben, dass ich als Bursche mit 15 Jahren bei einem Flohmarkt ein altes Radio gesehen habe, aus den 1950er Jahren. Und man konnte sich mit diesem Radio auf Kurzwelle die Welt ins Wohnzimmer holen.
Werner Pfeiffer leitet seit 20 Jahren den Marinefunkerclub Austria. An einem heißen Sonntag steht der pensionierte Vizeleutnant in der alten Donauwerft in Korneuburg und erinnert sich, wie seine Leidenschaft für den Amateurfunk ihren Anfang nahm und ihn seither nicht mehr losließ.
Da habe ich durch Zufall Norddeichradio gehört. Norddeichradio war die größte Küstenfunkstation der Deutschen, und da wurde der Funkverkehr von den Küstenfunkern zum Funkoffizier auf dem Schiff im Pazifik, im Südatlantik durchgeführt, und da muss es passiert sein.
Während Werner Pfeiffer erzählt, testen die Clubmitglieder Franz Filzwieser und Willi Damböck die Funkverbindungen.
Wir haben jetzt einen Sendeversuch gemacht auf Telegraphie, also in Telegraphie, und jetzt schauen wir nach, wie weit wir kommen.
Schauen wir, wo wir überall gehört werden.
Unsere Reichweite, was wir erwischen.
Da
haben wir eigentlich ganz Europa jetzt noch abgedeckt.
Also diese Länder haben alle erreicht, die haben alle unser Signal aufgenommen.
Die Männer stehen am Pier vor dem Patrouillenboot Niederösterreich. In der Kabine des ausrangierten Bundesheerschiffs, das heute ein Außenposten des Heeresgeschichtlichen Museums ist, wird später gefunkt.
Der ganzen Welt gibt es eigentlich Stationen, die Empfängerlaufen haben. Und die geben dann im Internet geben sie dann bekannt, wie stark wir hörbar sind und wie weit wir entfernt sind von denen. Die weiteste Entfernung war jetzt ca. 1550 Kilometer. Aber das war Schottland. Schottland war eine Station. Schweden war dabei, aber das ist nicht so weit, weil das war im Süden.
Um im Binnenland Österreich hobbymäßig Marinefunker zu werden, muss man einerseits die Amateurfunkerprüfung ablegen und für die Aufnahme in den Club außerdem irgendeinen Bezug zum Wasser vorweisen können. Das kann auch ein Segel- oder Bootsführerschein sein. Die meisten Mitglieder haben Funkvergangenheit. Sie kommen von der Handelsmarine oder waren Funktechniker beim Heer oder der Polizei. Franz Filzwieser und Willi Damböck erklären die Grundlagen ihres Hobbys. Sie sprechen von der Ausbreitung von Radiowellen, von unterschiedlichen Frequenzen, schwachen Signalen und den toten Zonen, wo ihr Funkspruch je nach Sonnenstand nicht empfangen werden kann. Es ist eine eigene Welt, die auch mit eigenen Namen einhergeht, den sogenannten internationalen Rufzeichen.
Franz oder Oskar Echo 3, Foxtrot, Foxtrot Charlie, das ist das Rufzeichen, das internationale. Das hat jeder von uns. Das ist unser Chef, der hat auch ein Rufzeichen natürlich, der Werner. Oskar Echo 3.
Oskar Echo 6, November.
November, Fox Kilo, ja.
Mit Werner Pfeiffer oder Oskar Echo 6, November, Fox Kilo geht es hinein in die Kabine, wo er an diesem Sonntagmorgen um Punkt 9.30 Uhr den 57. Rundspruch des Clubs absetzen und Mitglieder zu Land und Wasser erreichen will.
Störungen am Mast.
So klingt es dann, wenn's.
Ja, wenn er Betrieb ist.
Wenn da so eine Pfeiferei ist oder irgendetwas, das ist also nicht, weil einer lustig ist, sondern der stimmt seine Antenne ab. Das heißt, er pfeift hinein und dreht an den Knöpfen, dass er die maximale Ausgangsleistung hat.
Werner Pfeiffer sitzt an einem niedrigen Schreibtisch und zieht das Mikrofon des kleinen Radiogeräts zu sich.
Schönen guten Morgen, liebe Funkkameraden. Wir haben hier im Hafen Korneuburg am Patrouillenboot eine Ausgangsleistung von 100 Watt und eine verkürzte Endfett als Antenne eingesetzt.
Dann verliest er Geburtstage und Todesfälle. Der Großteil ihrer gut 100 aktiven Mitglieder ist männlich und eher betagt.
Ich wünsche den Geburtstagskindern Gesundheit, Zufriedenheit und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Anschließend werden die nächsten Termine angekündigt.
Am 18. Juli werde ich den 8. Lissa-Rundspruch vom Stapel lassen auf dieser Frequenz und an die Seeschlacht bei Lissa durch den österreichischen Admiral Tegetthoff am 20. Juli 1866 nochmals erinnern.
Bei den Marinefunkern lebt Österreichs maritime Vergangenheit weiter. Ihr Clubsymbol ist der Anker der kaiserlich-königlichen Flotte. Traditionspflege nennt Werner Pfeiffer das. Auf der Internetseite des Clubs steht: Als 1918 unsere sonnige Küste verloren ging, zählte die unbesiegte K&K-Kriegsmarine und auch die Handelsflotte zu den 8 größten der Welt. Dieser fühlen wir uns noch immer verbunden. Werner Pfeiffer leitet nun den sogenannten Bestätigungsverkehr ein und ruft die anderen Stationen zum Antworten auf. Besonders begehrt sind Kontakte zu Funkern, die nicht nur in ihrem Gartenhäuschen mit Antenne, sondern ihrerseits auf Museumsschiffen sitzen oder gerade mit dem Boot die Küsten und Flüsse entlang schippern.
Hotel Bravo 9, bitte melden.
Hotel Bravo 9, Delta, Alpha, Romeo, Delta, Hotel.
Kurso, Hotel Bravo 9, Delta, Alpha, Romeo, der liebe Josef, ehemaliger Schiffsführer am Dampfer Hohenwil vom Bodensee, meldet er sich mit 5 und 7, Josef, hier bei uns zu empfangen. Mikrofon zurück an den Bodensee.
Wir waren damals im Indischen Ozean, ja, auf den Malediven tatsächlich, ja. Und das waren so die ersten Berührungspunkte auch wirklich hautnahe.
René Pfaller erzählt, wie er und sein bester Freund Überstunden machten, um sich mit 18 Jahren den Traum vom Tauchgang im tropischen Meer zu erfüllen. Bis dahin kannte er die farbenfrohen Riffe mit ihren Fischen und Korallen aus dem Fernsehen und aus der hintersten Ecke des Zoofachgeschäfts.
Bei dem damaligen Aquaristikhändler gab es eine ganz kleine Meerwasserabteilung und das war halt so ein Mysterium, sage ich jetzt einmal damals. Also das war, man hat nur gewusst, das ist sehr kompliziert, das ist sehr teuer und da war noch sehr viel Wissen auch gar nicht so da, wie es halt heute der Fall ist. Ne?
René Pfaller steht in seinem Wohnzimmer in Wien-Liesing. Vor sich ein 1000 Liter Salzwasser fassendes Aquarium voller bunter Fische und Korallen. Und neben sich Werner Knapp, Chef des Korallenriff-Centers, der ihm gemeinsam mit seinen Mitarbeitern das 180 Kilogramm schwere Glasgefäß über die schmale Treppe des Reihenhauses hinaufschleppte.
Ein Meerwasser-Aquarium ist immens interessant. Das ist quasi ein Bass ohne Boden, kann auch zur Sucht führen. Also wir haben durchaus mehrere Kunden, die mehrere Aquarien haben. Bei mir hat es ja auch eskaliert, weil ich habe ja über das Hobby drüber angefangen quasi. Bei mir hat es halt mit dem Geschäft geendet. Ne? Und ich habe jetzt in meinem Geschäft ca. 40 Aquarien.
Werner Knapp erzählt, wie er Anfang der 90er noch zu den Fangstationen vor Sri Lanka flog, um die Tiere zu begutachten. Was romantisch klingt, war eine Notwendigkeit, weil der Fang damals wenig überwacht und reglementiert war. Heute gibt es Naturschutzgesetze, die verhindern sollen, dass jemand Wildkorallen aus den Riffen reißt, sagt Werner Knapp. Etwa tragen viele geschützte Korallenarten eine sogenannte CITES-Nummer. Der Handel mit diesen gefährdeten Tieren unterliegt den strengen Ein- und Ausfuhrbestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommens. Dazu kommt, dass heute viel mehr Korallen aus Nachzuchten angeboten werden. Fast alle Exemplare in René Pfallers 1,75 Meter langem Becken stammen aus professionellen Zuchtstationen oder von Hobbyzüchtern.
Weil eingangs ja auch die Frage war, was sehen wir da? Also ja, es ist ein tropisches Riffbecken. Wir haben ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Korallen. Also wie gesagt, allein im Bereich der kleinpolypigen Steinkorallen gibt es da verschiedenste Gattungen von, ich weiß nicht, ob jetzt Fachausdrücke da so helfen, aber wir haben Wulstkorallen, wir haben Pilzlederkorallen, wir haben fächerartig wachsende, wir haben plattenförmig wachsende, wir haben Seesterne, es sind diverse Putzergarnelen, es sind verschiedenste Schneckenarten drinnen.
In der nachgeahmten Meeresströmung wiegen sich die Korallen in Pink, Türkis und Gelb. Die eine erinnert an einen blühenden Löwenzahn, die nächste an einen gestürzten Pudding, andere lassen Tentakeln oder Rosetten spielen. Dazu kommen die Fische, die orange-weißen Anemonenfische, die Fahnenbarsche, denen man im Indischen Ozean in riesigen Schwärmen begegnet, Und die Doktorfische mit ihrem hornartigen Skalpell an der Schwanzwurzel, das sie als Waffe gegen Fressfeinde oder auch bei Revierkämpfen einsetzen.
So wie meine Vereinskollegen gefahren sind, ist alles mir in den Kühlschrank, aber sonst nichts fast. Außer ein bisschen Wasser. Da ist noch ein kleines Lackerl drin und dann setze ich mich zu innen ins Wald.
Ortswechsel. Es ist ein Sommertag im niederösterreichischen Greifenstein an der Donau, wo der Güterkahn des Vereins FHS, Freunde historischer Schiffe, ankert.
Ja, also mein Name ist Edgar Wilhelm und bin 78 Jahre alt und ich habe mein halbes Leben halt in der Adria in Griechenland und auf den europäischen Straßen verbracht, im Dienste der Schifffahrt.
Edgar Wilhelm sieht man den Kapitän an. Rauschebart, Seglerpolo, Goldkette, getönte Brillen, sitzt er an Deck des Güterkahns, der früher Waren zwischen Passau und Sulina am Schwarzmeer schleppte und heute ihr Vereinslokal ist. Er sei der letzte seiner Art, der noch im Originalzustand erhalten sei, sagt er stolz. Allerdings gibt es ein Problem. Der Kahn und mit ihm alles an Bord, bis hin zum Lackerlwasser, hat eine ordentliche Schlagseite.
Ja, schräg sitzen wir, weil wir aufsitzen am Schwemmsand, den uns das Hochwasser 2024 im September also angeschwemmt hat. Es sind ungefähr so mindestens 2 Meter Sand dazugekommen. Also wenn Sie sich das vorstellen, 2 Meter auf diese Fläche, das sind tausende Kubikmeter. Am Sonntag ist das alles voll da, wunderbarer Badestrand. Und wir sitzen da und weinen.
Mehrmals die Woche kommt er als Vereinsobmann her, sieht nach dem Rechten und hofft auf ein Hochwasser, um ihre insgesamt 5 Boote wieder zum Schwimmen zu bringen.
Für mich ist immer dieser Holzstock, den Sie da drüben sehen, solange der so herausschaut, ist einfach überhaupt nichts los. Wir brauchen also mindestens einen Wasserstand, Korneuburg, 4,5 Meter. Und momentan okay. Haben wir 2,10 Meter.
Edgar Wilhelm geht zum Bug des Güterkahns und deutet auf die Bucht, die freigebaggert wurde. 5000 Kubikmeter Sand, 50.000 Euro. Danach war von Seiten der Behörden Schluss und das Warten begann. Dem pensionierten Kapitän bleibt auf der Sandbank aber noch sein Lieblingshobby. Er erzählt von früher, von waghalsigen Abenteuern und Ausfahrten. Etwa davon, wie er 2022 mit seiner Fähre im Rahmen eines Umweltprojekts einen Schwimmer die ganze Donau entlang bis zur Mündung im Schwarzen Meer begleitete.
Ja, es wollten viele nicht machen und haben mir alle geschrieben, ob wir wahnsinnig sind, weil wir sind ja doch etwa 70 Kilometer lang an der ukrainischen Grenze, weil da ist ja die Donau die Grenze zur Ukraine. Und sage ich, ja, wir werden schon hören, wenn es kracht. Was soll man machen? Der Schwimmer hat auch gesagt, ja, wenn sie auf mich schießen, ja, dann ducke ich mich halt.
Flussab verlief die Reise ohne Zwischenfälle. Aber im Schwarzen Meer angekommen, wurde es auch dem hartgesottenen Kapitän zu ungemütlich.
Und in Sulina habe ich dann eine Woche Pause gemacht. Also ich wollte eigentlich ein ganzes Monat dort bleiben, aber da war gerade der Krieg um die Schlangeninsel Ukraine. Ne? Da habe ich gesagt, ich halte das nicht länger aus, diese Schießerei Tag und Nacht. Und Explosionen, die Lichtblitze in der Nacht, 20, 30 Kilometer sind für so ein Geschütz halt nichts. Und da wurde ja hingeschossen und zurückgeschossen, eine wertlose Insel, aber Krieg ist Krieg.
Also fuhr er zurück, ohne die Crew, die erst später eingetroffen wäre, und über verschlungene Wege, weil die Donau im Sommer 2022 einen extremen Tiefstand führte.
Dann gab es so Reportagen, wo die Fische gestanden sind, haben den Sand durch die Hände rieseln lassen und gesagt haben, ja, es ist alles tot, wir sind fertig, kein Fisch mehr in der Donau. Es hat ausgeschaut wie eine Wüste. Also ich wollte zuerst ein Buch schreiben, ich wollte die Fotos veröffentlichen, da haben wir gedacht, na, das schaut eigentlich alles so schrecklich aus, mache ich nicht.
So. Sprechfunk abgeschlossen, jetzt kommt die Bestätigung in Telegrafie im Morsen. Das wird der Andi übernehmen, bitte.
Halt, wir werden da schon umstecken.
Zurück bei den österreichischen Marinefunkern in Korneuburg. Andreas Krieger, Amateurfunker Rufzeichen OE3 India Alpha Kilo, setzt sich vor das Radiogerät und steckt seine alte Morsetaste, eine sogenannte Schlackertaste, an.
Ja, da Rundfunkgeschichte geschrieben. Im Fernsehen Hast du das damals gesehen? Der Walter Cronkite, berühmter Journalist, beziehungsweise Anchorman, hat so eine Taste immer am Tisch stehen gehabt.
Wirklich?
Ja. Du hörst das sogar beim Intro von einer von seinen älteren Sendungen.
Ach so.
Ich glaube, der hat das sogar selbst noch gelernt gehabt, ja. Weil der Pressedienst früher auch mit so Tasten gearbeitet hat, weil die gehen schneller als normale Handtasten.
Frag dich mal, ob die Frequenz frei heißt das. Ob die Frequenz frei ist, ob jemand da funken tut und wenn nicht, dann kann ich dort.
Clubkollege Willi Damböck übersetzt dankenswerterweise simultan mit.
Was er selber für Rufzeichen unterbietet, wer drücken weiß, wer da gerade, wer dieser Rufzeichen ist.
Nachdem Andreas Krieger einige Mitglieder im Burgenland erreichen konnte, deren Signale für den Sprechfunk zu schwach waren, morste er zu Demonstrationszwecken noch ein wenig weiter.
Was macht man so in der Morse-Telegrafie? Wir als Amateurfunker machen von dem, dass die Morse-Telegrafie einmal bedeutet hat, nämlich das Austauschen von Nachrichten, von Telegrammen, das Aussenden von Pressemeldungen, das gibt es alles schon lange nicht mehr. Den Seefunkverkehr über Telegrafie gibt es schon lange nicht mehr. Heute lebt die Telegrafie nur mehr im Amateurfunk weiter. Wir bedienen uns teilweise der Sprache der professionellen Telegrafisten. Teilweise haben sie natürlich, wie bei jeder sprachlichen Entwicklung, gewisse Eigenheiten und Idiosynkrasien entwickelt.
Zuerst morst er die Buchstaben QRL in den Äther. QRL steht für Sind Sie beschäftigt? Dann wartet er, ob ihn jemand hört und reagiert. Als er merkt, dass die Frequenz frei ist, schickt er das Kürzel CQ für Allgemeiner Anruf hinterher.
Das war jetzt begonnen mit dem Allgemeinen Anruf CQ. CQ, CQ, dann aus dem Französischen angelehnt, schon uralt in Verwendung in der Telegraphie de, Französisch von, also allgemeiner Anruf, dies ist, und unser Rufzeichen OE3XNO habe ich dreimal genannt und geendet habe ich mit der Abkürzung, die auch jeder versteht und auf die jeder wartet, der mir antworten will, nämlich K für bitte kommen.
Wer früher die Amateurfunkerprüfung ablegte, musste das alles wissen. Heute reicht es, wenn die Bewerber den Sprechfunk beherrschen. Auch hat das Morsen etwas von seinem Geheimnis verloren, seit es Computerprogramme gibt, die die Punkte und Striche simultan übersetzen können. Trotzdem ist es faszinierend mit anzusehen, wie spielerisch Andreas Krieger mit Daumen und Zeigefinger die Tasten bedient. Er verwendet dabei dieselbe Sprache wie die Funker vor mehr als 100 Jahren.
Wir sind vom Sprachverständnis her die Amateurfunker heute nicht weit entfernt von der Sprache, die der Bordfunker der Titanic 1912 auch verwendet hat, als er seinen Notruf abgesetzt hat. Also, es ist eine Ironie des Schicksals, dass ein Funkamateur die Nacht des 14. und 15. April 1912 mitbekommen hat, mit eigenen Ohren, und zu seiner nächsten Polizeistation mit dem Rad gefahren ist und dort gesagt hat, dass er einen Notruf von einem Schiff aufgenommen hat. Man hat ihm keinen Glauben geschenkt, man hat es für die Fantastereien eines Spinners gehalten.
Ich würde einmal sagen, was da steht, sind wahrscheinlich 15.000 Euro. Mit Besatz, mit Ablegern, also irgendwo so in der Größenordnung. Ja.
Rene Pfaller steht vor seinem 1.000 Liter Meerwasser-Aquarium.
Du kannst es gerne sehen, ja. Es ist unterm Aquarium sozusagen ein zweites Aquarium, wenn man so möchte, ein Technikbecken, wo man den Wasserkreislauf von oben quasi runterbringen.
René Pfaller ist von Beruf Automationstechniker und dementsprechend technisch geht er auch sein Aquarium an. Im Kasten darunter verstecken sich Dosierpumpen, Eiweißabschäumer, UV-Kläranlage, diverse Filter, durch die das Wasser fließt, sickert und tropft. Dazu lässt er alle paar Wochen mittels Laboranalyse die Wasserwerte bestimmen. Das Gleichgewicht seines Minimeeres steuert er großteils über Handy-Apps.
Wenn man es eben schafft, gleichmäßige Wasserwerte zu halten, funktioniert auch das Aquarium und dann werden auch die Tiere wachsen. Ständig schwankende Werte ist eigentlich eine Katastrophe für
Korallen und Fische. Und genau das ist in der Natur das Problem, weil die Temperatur einfach zu stark aussteigt. Wenn es Tag, Nacht auf 20 Meter 30 Grad hat, das schaffen die Korallen so eigentlich nicht mehr. Ne?
Die zwei tauschen ihre Erinnerungen von Tauchgängen aus. 1991 auf den Malediven, erzählt Werner Knapp, das sei noch etwas gewesen.
Also ich war, sag jetzt mal, 25 Jahre plus her, eben das erste Mal in einem tropischen Riff, und da haben die alten Taucher schon zu mir gesagt, na, heute ist das leider nichts mehr. Ne? Und ich war damals völlig von den Socken, wie toll das Ökosystem ist. Ich war vor 2-3 Jahren wieder mal in der Gegend. Also es ist erschütternd gewesen. Natürlich ist die Vielfalt noch immer atemberaubend, wenn man das nicht kennt, aber wenn ich mich zurückerinnere, was mir damals die alten Hasen quasi gesagt haben, war es ja vor 25 Jahren durch El Niño und Co. schon nur ein Schatten seiner selbst.
Mein Großvater war schon ein Segler, hat sich zwei Segelboote selber gebaut in der Pension. Der war einmal bei der K&K-Marine und war halt ein Freak. Alles, was Wasser, Segeln und Schifffahrt betrieben hat. Ja, und das dürfte er mir irgendwie eingeben, das haben wir als Kind. Weil ich bin dann so mit 5-6 Jahren kreuz und quer am Neusiedlersee damals schon gesegelt als Bub mit ihm.
Seit diesen Segelturns Anfang der 50er an der Seite des Großvaters, seines Zeichens Zahlmeister auf der K&K-Fregatte Novara, ließ Edgar Wilhelm das Wasser nicht mehr los. Neben einer Lehre zum Tapezierer nahm er an den ersten Surfwettbewerben im In- und Ausland teil, kreuzte als Skipper auf Charterschiffen durchs Mittelmeer und übernahm schließlich mit einem Freund die Vertretung einer deutschen Yachtfirma mit Booten in diversen jugoslawischen Häfen.
Ich war Gott sei Dank in dieser Entwicklungszeit dieses Bootstourismus oder Bootsgeschäfts, weil das hat sich ja enorm entwickelt, weil damals war auch Geld da und jeder, der auf sich was gehalten hat, hat irgendwo ein Boot gehabt. War für mich eine tolle Zeit und auch gutes Geld.
Schließlich machte Edgar Wilhelm solo weiter. Seine Frau und die beiden Töchter sah er oft wochenlang nicht. Es war ein Spagat, erzählt er, aber ohne das Meer hätte er auch nicht leben können. Auch die Jugoslawienkriege überlebte sein Unternehmen.
Ich war bis zum Schluss eigentlich, da hatten wir auch einige Charterschiffe in Split. Und da hat der Stützpunktleiter mich angerufen, du, jetzt schießen sie schon in der Marine, also ich muss mit den Schiffen weg. So gehört, dann fährst du halt weg. Ja, dann ist er rüber nach Brindisi, wir hatten damals 6 Schiffe. Die Skipper haben wir schon gehabt, aber aus der Umgebung alle, waren froh, dass sie auch wegkommen. Ja, wie er wieder zurückkommt, war unser Stützpunkt ausgeräumt. Alles, was da drinnen war, Werkzeug, Maschinen, Reservemotoren, das war alles weg. Die Fenster alle eingehaut, alles zerschossen. Ein paar zerschossene Schiffe in der Marine untergegangen.
2004 bereitete ein schwerer Autounfall Edgar Wilhelms Karriere am Meer dann ein Ende. Nach einem Jahr Krankenstand machte er sich aber erneut selbstständig. Mit einer alten Fähre, mit der er fast 20 Jahre lang über die Donau fuhr. Sie liegt nun in Greifenstein vor Anker. Seit den letzten Gewittern schwimmt sie sogar wieder, wie er kurz vor der Sendung schreibt. Zum Wegfahren leider noch zu wenig, aber wir bereiten uns vor.
Das ist mein Leben. Und ich wollte als Kind immer DDSG-Kapitän werden. Nur weder meine Mutter noch meine Großmutter haben das zugelassen. Die haben gesagt, das ist kein Beruf. Lern was Gescheites. Ich muss jetzt lachen, wenn ich immer quasi meine Kindheitsträume als Selbstständiger verwirklicht habe. Weil das kann man nur als Selbstständiger. Als Angestellter geht das gar nicht. Weil da kommt man nicht weg.
Von Meerwasseraquaristik bis Marinefunk. Antonia Löffler hat im dritten Teil der Moment-Themenwoche Österreich und das Meer über Meeresaficionados und ihre Hobbys berichtet. Morgen an dieser Stelle geht es um heimische Unternehmen, die Boote fürs Meer bauen oder ausstatten. Technik heute Jakob Keins, Redaktion Johanna Steiner.